Hallo Nette.
Hallo Thomas.
Schön, dass du hier bei uns bist. Schön, dass wir diesen Abend haben. Und schön, dass wir über dein neues Buch Eine Welt, eine Menschheit, ein Bewusstsein sprechen können, das sehr getragen ist von deiner Vision einer universellen Spiritualität. Und beim Durchlesen dieses Buches, eines, was mir auffällt, ist, dass du wirklich sowohl in den Traditionen als auch in den spirituellen Lehrern der Gegenwart, als auch von einer Vision einer Zukunft von Spiritualität, versuchst hier zusammenzuführen, was aus deiner Sicht zusammengehört und was aus deiner Sicht Wurzeln und Elemente einer universellen Spiritualität ist. Jetzt einfach mal als Frage vorweggestellt, ist nicht Spiritualität sowieso immer universell? Was meinst du, wenn du sagst, wir brauchen hier so etwas wie eine neue universelle Spiritualität? Warum ist das dein Anliegen?
Ja, du sagst ganz richtig, Thomas, dass im tiefsten Verständnis auf eine Weise die universelle Dimension enthalten ist, in den tieferen spirituellen Texten, Traditionen. Ja, darum sind sie auch drin, die Urtexte, die aber ausgewählt sind in dem Sinne, dass nicht alles von diesen Texten für mich einen universellen Charakter haben. Also das ist ganz spezifisch ausgelesen für Aussagen, die nach 2.000, 3.000, 4.000 Jahren zum Beispiel immer noch Gültigkeit haben für uns Menschen und uns inspirieren. Das ist das eine. Und dann denke ich, muss man so bei den heutig zugängigen spirituellen Traditionen schon auch genauer hinschauen. Weil einige haben zum Beispiel nicht das Ziel, einfach eine universelle Dimension als großes Ziel hinzulegen, sondern vielleicht einfach geht es mehr um eine individuelle Transformation, die, wenn sie natürlich gründlich ist, die universelle Dimension berührt, aber nicht immer zwangsläufig erfahren, erkannt, gesehen ist.
Wenn du jetzt in die Traditionen zurückgehst, gehst du in ein sehr breites Spektrum von westlichen Traditionen, östlichen Traditionen, auch indigenen Traditionen, also du hast auch nordamerikanisch-indigene Traditionen. Das sind ja sehr unterschiedliche Vorstellungen teilweise von Spiritualität. Es sind Weltbilder, die nicht unbedingt deckungsgleich sind. Welche Traditionen fandest du hier einfach spannend für eine universelle Tradition? Warum?
Ja, also du sagst Weltbilder, ja, aber vielleicht universelle Bilder. Okay. Das ist für mich ein Unterschied.
Hast du kurz den Unterschied?
Ja, wenn du sagst, weißt du, Weltbilder sind für mich kulturell bedingt stärker. Und wenn ich meine universell, dann ist es wie nochmals auf einer Metaebene betrachtet, auf einer erweiterten Dimension betrachtet, das ganze Weltgeschehen. Mhm. Also vielleicht ist das ein bisschen künstlich, aber das würde ich jetzt, Welt ist für mich nicht universell zwingend. Und wenn wir im Weltgeschehen das mehr betrachten, wenn wir sehen, aus welchen Kulturen diese spirituellen Ansätze kommen, nehmen wir zum Beispiel tibetischer Buddhismus, dann arbeitest du innerhalb vom tibetischen Buddhismus zum Beispiel mit Tankas, die aus dem Kulturbereich von Tibet stammen. In unserer Gegend, Deutschland, Schweiz, Österreich, Europa, hätten wir ganz andere Bilder. Also dort kommen für mich, wenn du so willst, Kulturspezifisches hinein, dass ich denke, sinnvoll, zu seiner Zeit, am richtigen Ort. Aber mich interessiert das, was all den verschiedenen Ansätzen an Gemeinsamkeit ist. Und ich habe eigentlich es ist natürlich nicht vollständig, was ich hier versammelt habe, sondern einfach im Laufe von meinen 30 Jahren, die ich mich mit diesen Themen befasse und wo ich viel gereist bin in der Welt und in Kontakt gekommen bin mit verschiedenen spirituellen Ansätzen, da wo ich das empfunden habe, das weist wirklich in eine universelle Dimension hinein, das habe ich eigentlich aufgenommen. Aber wie gesagt, es ist nicht vollständig.
Magst du so ein paar dieser Stränge anführen, die du hier aufgenommen hast und vielleicht auch ansprechen, wie die auf ihre eigene Weise, die sind ja durchaus unterschiedlich, in diese universelle Dimension hineinweisen?
Ja, zum Beispiel habe ich ja selbstverständlich, alle kennen das Tao Te Ching. Das ist ja, das sind jetzt bei den Urschriften und dann kann ich ja zu den Mystikern und Mystikerinnen gehen. In dieser Urschrift haben wir gewisse Gesetzmäßigkeiten, die sind universell. Zum Beispiel die Beschreibung von Yin und Yang, männliches, weibliches. Und das ist sehr schön ausgedrückt, wie sozusagen der Respekt des Männlichen zum Weiblichen und das Weibliche, das Männliche liebt oder umarmt. Also diese Verhältnisse, finde ich, sind universell, weil die gelten eigentlich durch alle Jahrtausende hindurch und sind heute noch ein Thema in unserer Welt. Das sehen wir ja mit Gleichberechtigung und, und. Also das ist dann wieder gespiegelt in unserer äußeren Welt, dass das noch Themen sind. Oder Wasser. Die Qualität des Wassers finde ich großartig, wo beschrieben wird im Tao Te Ching, dass das Wasser vermag, den Stein zu spalten, zu höhlen, zu formen. Das finde ich für unsere Kultur hier speziell interessant, weil es das Weiche ist. Und das Weiche, auch das Wasser geht an Orte hin, den Rinnsal, durch die Abwasserkanäle und so weiter. Das sind für mich so universelles Verständnis, das uns als Weltbürger universell fühlend berührt. So, das ist jetzt ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, wenn wir zu den Mystikern und Mystikerinnen gehen, die sprechen alle, wenn du so willst, über die Sehnsucht, die Vereinigung, das menschliche, göttliche. Teresa von Avila, wo dann sagt eben, endlich normal, wenn menschliches, göttliches in der inneren Burg zum Beispiel eine Einswerdung stattfindet. Ja, das sind Themen. Jeder Mensch hat verborgen in sich eine Sehnsucht aufzugehen in der Hingabe, das ist eine Möglichkeit, von den drei Gesichtern Gottes einzugehen, aufzugehen in etwas Größerem, um ganz bewusst Mensch zu sein.
Es ist ja nicht zufällig, dass so ein Impuls einer universellen Spiritualität in unserer heutigen Zeit entsteht, wo uns all diese Traditionen zugänglich sind.
Genau.
Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich der Hauptunterschied, jetzt im Spirituellen gesprochen. Zu früheren Zeiten ist das uns wirklich buchstäblich jede spirituelle Tradition oder zumindest die meisten spirituellen Traditionen entweder digital übers Internet oder über reisende Lehrer oder durch eigene Reisen auf jeden Fall zugänglich sind. Wir sind ja in einer völlig anderen Situation als vor 500 Jahren oder 1000 Jahren, wo die verschiedenen Menschheitstraditionen in einer gewissen Abgeschottetheit ihre eigene jeweilige Kultur entwickelt haben. Jetzt ist aber dieser Impuls einer universellen Spiritualität auch nicht ganz neu. Also wenn ich einfach zwei Impulse nennen darf, die mir einfach bekannt sind, eine ist die Philosophia Perennis, wo das versucht worden ist, wirklich auch westlich-östliche Philosophie in einer ewigen Philosophie zusammenzufassen. Auch ungefähr vor 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, die Theosophie. War ja auch ein Versuch einer Synthese von alten, von ägyptischen bis indischen bis christlichen Wurzeln zusammenzufassen. Hat sich seitdem etwas verändert oder würdest du sagen, du setzt an diesen Traditionen an oder würdest du sagen, dass du es neu versuchst, das in eine gesamte Schau zu bringen?
Also zunächst einmal habe ich wirklich so ein holarchisches Verständnis. Und das heißt, ich nehme das selbstverständlich zur Kenntnis und umfasse und versuche das, das ist ja nicht ein Alleingang, das ist ja erst ein Versuch eigentlich, das auf eine neue Ebene auch in einer Sprache, in einer heutigen Sprache sozusagen zu formen, zu finden. Weil die Theosophie zum Beispiel, wo ich ein bisschen vertrauter bin, das ist hochkomplex. Und ich glaube, dass es nicht mehr um diese Komplexität in diesem Sinne heute geht, sondern es geht heute in diesem Weltgeschehen, auch im evolutionären Kontext, nach meiner Ansicht geht es darum, dass die Menschheit an sich einen Bewusstseinssprung aus der Trennung in die Einheit vollzieht. Und deshalb denke ich, ich bin auch irgendwo sehr pragmatisch und gesunder Menschenverstand dabei, braucht es nicht mehr so diese ausgetüftelten Fäden da von, ich weiß nicht wie vielen Lokas und all das. Das ist wunderbar für die Menschen, die sich vertiefen können und wollen. Aber ich denke, es geht um einen unmittelbaren, möglichst direkten weglosen Weg auf eine Weise, der auch junge Menschen begeistern kann für diese Bewusstseinserfahrung.
Das ist überhaupt etwas, was mir sowohl beim Durchlesen deines Buches als auch in dem Dialog, den wir sonst führen, immer wieder auffällt, dass dein Impuls, so scheint es mir, auf eine gewisse Weise sehr praktisch orientiert ist.
Ja, das ist so.
Und in einer gewissen Weise kommt es auch im Titel, dieses eine Welt, eine Menschheit, ein Bewusstsein.
Ja.
Wenn ich das so sagen darf, und das ist sowohl im Buch als auch einfach aus Gesprächen mit dir oder in anderen Zusammenhängen, wo ich dich erfahren habe, dass dieses, ich nenne es mal so, Aufwachen, dass wir eins sind, als eine Menschheit, als ein Bewusstsein, als eine Welt, dass das eigentlich ein Grundanliegen ist, dass diese universelle Spiritualität, wie du sie formulierst, einfach immer mitträgt, was eine praktische, soziale, politische, kulturelle Dimension hat, wo es ist ja auch so, dass du dich ja sehr um die weltlichen Belange dieser Welt kümmerst. Wenn ich einfach kurz anführen darf, dass du vor ein paar Monaten in Griechenland warst und mit der Flüchtlingskrise mit Schülern und Freunden direkt in der Flüchtlingskrise praktisch geholfen hast, für eine Woche oder einfach dort warst, um ja, Hand anzulegen. Ja. Sehe ich das richtig, dass dein Anliegen darin besteht, aus diesem Verstehen der universellen Grundlagen der verschiedenen spirituellen, religiösen Traditionen eigentlich zu einer praktischen Schlussfolgerung zu kommen, dass wir anfangen müssen, uns als diese Einheit, sei es jetzt als Menschheit, als Welt, als Bewusstsein gedacht, miteinander ganz handfest zu leben.
Oh ja. Also ich kann da nur sagen, ja, ja, ja. Weil das ist natürlich genauso, oder? Es geht auch, du hast gesagt, aufwachen für mich. Wir haben ja zusammen mal auch gearbeitet in dieser Schule, ja, für Menschen in Spirit. Und wir hatten aufwachen, aufräumen, aufwachsen, aufblühen, aufstehen, einstehen. Mhm. Und das gehört für mich tatsächlich zusammen. Mhm. Das ist für mich Teil der universellen Spiritualität. Mhm. Und die ist, für mich ist Spiritualität war immer, immer eine Lebensweise. Ja.
Und jetzt greifst du natürlich nicht nur auf die Traditionen zurück, sondern du beziehst dich auch auf zeitgenössische Lehrer und Lehrerinnen.
Ja.
Was bringen diese Lehrer und Lehrerinnen Neues zum Tisch?
Punkt 1, Ramana Maharshi. Ganz einfache Frage, wer bin ich? Ist nur eine Frage. Wenn man diese eine Frage zum Beispiel tiefgreifend aufnimmt, aufwacht. Und gut, dann kommt noch der Rest dazu, die restlichen 4a, aber das gefällt mir. Er hat so eine Reinheit, so eine Klarheit und hat methodisch sehr einfach diese Frage stellt er in den Raum. Und das finde ich spannend. Ich bin interessiert, eben, ich denke, ich sage immer, ich bin eine ganz normale Frau. Ich habe Familie, habe Kinder aufzuziehen, musste berufstätig sein und ich wollte einfach ein bewusster Mensch werden. Und also braucht es, wenn du so willst, Methoden und Möglichkeiten, dass Menschen, die alle, die hier im Dorf leben, in Frankfurt, wo immer, dass wir die Möglichkeit haben, in diese Bewusstseinstiefe vorzustoßen. Das ist mir ein Anliegen. Also darum zum Beispiel Ramaharshi. Nisargadatta Maharaj. Ach, der ist einfach brillant in seiner Schärfe. Und das ist für mich ein purer Genuss, oder?
Sag doch mehr zu ihm, der ist wahrscheinlich weniger bekannt als die anderen.
Ah, ja, dann sage ich doch mal zwei, drei Sachen gerade vom Buch. Lassen wir doch seine Stimme gerade kommen. Ja, der ist einfach zum Beispiel: Sie sind unheilbar aktiv. Wo keine Bewegung, Rastlosigkeit und Trubel sind, nennen Sie es Nicht-Tun. Bewegung um der Bewegung willen ist Chaos. Wahres Tun ist nicht Ortsveränderung, sondern Wandlung. Eine Ortsveränderung ist lediglich Transport. Ein Wandel des Herzens ist Tun. Das ist einfach mal eine andere Definition, was Tun ist. Wandel des Herzens. Finde ich großartig. Ist auch der letzte Satz da von unserem Freund Amir, genau in seinem Buch über Islam. Also so. Oder dann vielleicht noch ein ganz kleiner weiterer Satz. Um zu sein, dürfen sie niemand sein. Großartig. Das ist doch so einfach. Also ich meine, es ist voll, oder? Also ich finde das zum Beispiel auch noch zu wissen, dass sie nicht wissen und nicht verstehen, ist wahres Wissen. Die Erkenntnis eines demütigen Herzens. So, also solche Sachen.
Solche Sachen.
Ja, das inspiriert mich.
Jetzt habe ich eine Vermutung.
Ja.
Ich habe eine Vermutung, dass du dich einem zeitgenössischen, das kann man nicht ganz sagen zeitgenössischen, aber fast zeitgenössischen Lehrer, sehr verbunden fühlst.
Sri Aurobindo.
Sri Aurobindo.
Jawohl.
Ist das so und wie kommt es dazu, dass da doch eine besondere Verbundenheit auch im Buch durchklingt?
Ah, was klingt sie durch? Da bin ich aber froh.
Die klingt durch. Ich weiß natürlich nicht, ob meine Lektüre meines Buches von deiner Kenntnis von dir geprägt ist, aber für mich klingt sie durch.
Ja.
Und ich würde einfach fragen, was hat Sri Aurobindo, der ja in den 50er Jahren gestorben ist, denn hier an einen besonderen, fast zeitgenössischen Beitrag zu liefern?
Ja, also eben. Oh, ja. Was meinst du?
Warum? Was ist das, was er da an besonderen beiträgt?
Ja, für mich ist halt Sri Aurobindo jemand, der den größten Bogen schlägt in der evolutionären Entwicklung, was Menschsein, Menschheit und die Weiterentwicklung betrifft. Das ist für mich absolut großartig. Und das habe ich nirgends so gefunden. Wirklich nicht. Weder bei Teilhard Schade noch irgendeinem anderen. Sri Aurobindo hat so eine Wesenstiefe in diesem Schwung. Es ist für mich wie ein Gemälde. Ich sehe das und das inspiriert mich zutiefst. Und er geht natürlich mit seiner, es ist nicht Vision, sondern inneren Schau, dass wir hier auf der Erde Unwissenheit, Leid, Krankheit und Tod überwinden können. Ich meine, das ist für die meisten zu viel des Guten, für mich aber nicht. Das interessiert mich. Und das tiefer zu verstehen, also ich befasse mich wirklich mit ihm seit 30 Jahren eigentlich, aber ich absorbiere ihn. Ich versuche nur zu verstehen, er ist sehr komplex, sehr schwierig aufzunehmen. Savitri inspiriert mich, wenn ich das so lese, das ist fast ein Mantra,
Savitri noch was dazu sagen, ist ein Werk, an dem hat er 20 Jahre geschrieben. Das ist ein riesiges Epos in Gedichtform, das ja. er auch als sein eigenes Hauptwerk gezeichnet hat zumindest.
Das hat er bis zum Schluss eigentlich ständig mit seiner Vertiefung an Bewusstsein hat sich der Text verändert. Und es ist ein Epos von Beginn der Welt, der ganzen Schöpfung, bis eben dahin, wo Savitri tatsächlich den Tod überwinden konnte. Und also einfach großartig, aber anspruchsvoll.
Ja. So. Aber auch wunderschön.
Ja, großartig.
Also großartige man, Literatur
auch. Ja, ja, also. Ich mache immer wieder auch Retreats mit diesen Texten, weil sie etwas im Menschen bewegen. Das ist wirklich, hat eine mantrische Kraft da drin. Und wenn man das zulässt und dann noch versteht, den Bogen, der da drin ist und so essentielle Texte da rausnimmt, es ist wirklich eine große Inspiration für mich und für viele Menschen.
Ja. Wenn man über Aurobindo spricht, wird manchmal etwas übersehen, was, glaube ich, bei Aurobindo einfach wichtig ist, mit anzusprechen.
Ja.
Ich sage es mal so, Aurobindo kam nicht allein. Also Aurobindo hat sich sehr bald in seiner Lehrarbeit mit Mada verbunden, die auch seinen Tod nach seinem Tod die gemeinsame Arbeit weitergeführt hat bis in die 70er Jahre, die neben dem Aurobindo-Ashram dann auch noch Auroville neben dem Ashram gegründet hat. Auroville auch gedacht als die Vision, und ich nehme an, dass du dich darin auch wiederfindest,
ja.
einer global universellen Stadt, einem global universellen Bewusstsein ja. Verbunden. Wie siehst du die Verbindung von den zwei?
Manifestation.
Sag mir.
Für mich ist, also das Ganze ist nicht nur eine Innenschau-Idee oder was immer Sri Aurobindo der Menschheit sozusagen mit dem supramentalen Prinzip, das er versucht auf die Erde, in der Erde zu verankern. Die Mutter, die beiden waren halt wirklich ein Team, wenn ich das so sagen darf, weil die Mutter war dann zuständig für den Ashram zunächst einmal, während er sich 25 Jahre zurückgezogen hat, in einem Zimmer nur gelebt hat, um eben diese supramentale Kraft über das Vitale, über das Mentale in den Körper, in die Erde zu bringen. Und die Mutter hat nebst all dem, was sie außen gewirkt hat, im Ashram zunächst, hat sie versucht, in den späten Jahren dieses supramentale Prinzip bis in die Zellstruktur hineinzubringen, sodass das Materielle sich zu transformieren vermag. Sie ist ja dann gestorben, und das gibt dann eine Ashram-Geschichte auch dazu, wie das alles disharmonisch zum Teil war. Satprem hat darüber berichtet. Gleichzeitig hat die Mutter eben junge Menschen, die da kamen und begeistert waren von wahrscheinlich nicht dem Mutterprinzip, aber einfach von der Mutter, dann als man sie gesehen hat. Weil das war so, sind ja viele 68er Menschen, die Auroville gebaut haben und die da hingekommen sind, die Verrückten, alle mit langen Haaren und so, oder? Und sie hat sie ermuntert, aus diesem wirklich wüstenhaften Land, 23 auf 23 Kilometer, eben diesen Traum von Auroville, von einer Stadt, die geplant ist, eine universelle, eine Weltstadt für 50.000 Leute, ist das eigentlich vorgesehen, umzusetzen. Und als erstes haben die 1,5 Millionen Bäume gesetzt, aber nicht nur einmal, sondern manchmal dreimal, weil Ziegen und kein Wasser und so. Also es ist eine unglaubliche Arbeit, die da geleistet wurde. Und heute ist das Matrimandir auch fertig. Das ist für mich die erste weibliche Kathedrale. Die sieht ganz anders aus, eben nicht so ein Spitz, ein Phallischen, sondern ist eben so eine Art Ellipse. mit zwei Zentren. Also das ist, und dann hat es 12 Kammern rundherum, also die Anordnung, dann auch Gärten, weil sie auch die Spiritualität der Pflanzen mit einbezieht und. Das ist so ein Gesamtgebilde, das dann wie eine Galaxie eigentlich aufgebaut ist. Das ist schon visionär.
Jetzt hast du neben dieser universellen Vision von Aurobindo und der Mutter,
ja,
die Enzyklopädien füllt, ich sag's mal so, also Aurobindo zu lesen kann lebensfüllend sein.
Ja.
Und er hat unheimlich viel geschrieben und war einfach auch neben Mystiker, Esoteriker, auch Philosoph, ja, und Poet.
Ja.
Und die Mutter, die ja mehr aus der esoterischen Arbeit direkt kam, ja, hat zwar mehr in Vorträgen gearbeitet als geschrieben, aber hat auch viel eigentlich von dem hinterlassen. Jetzt stellst du neben die zwei oder neben eigentlich hauptsächlich Aurobindo Eckhart Tolle.
Ja.
Das scheint aufs erste Jahr
ganz komisch,
ein krasser Gegensatz oder Bruch zu sein.
Ja.
Sag was dazu.
Ja. Ja, natürlich, von der Dimension einerseits ist das ganz was Krasses, aber ich sehe Eckhart Tolle als einen Büchsenöffner. Entschuldigung, wenn ich das Wort sage. Ich finde, er hat wirklich, er kann unglaublich viele Menschen erreichen als einen ersten Öffner für die Kraft der Gegenwart.
Okay.
Jetzt. Das, finde ich, hat eine wichtige Funktion. Mhm. Und er hat keine Tradition hinten drin.
Mhm.
Also für alle, die nicht glauben und keine Religion und nicht viel vom Hut haben mit Spiritualität und so, denke ich, erfüllt er, ich weiß, dass das irgendwo komisch klingt, aber ich denke, der hat da eine wirkliche Funktion.
Okay, wenn er der Büchsenöffner ist, was ist
Ken Wilber? Das darf man vielleicht nicht so sagen.
Was ist Ken Wilber?
Ich möchte das nicht abwerten.
Nee, ich
sage das nur.
Ja.
Aber ich finde, dass das eine wichtige, wenn ich das Weltgeschehen betrachte und dass wir Zugang finden müssen und unterscheiden können, was die Kraft der Gegenwart ist und was Denken ist und Vernunft und all das, da hat er eine Funktion. Ken Wilber.
Bevor zu Tolle nachgefragt oder zu dem Wort Büchsenöffner, das sagt ja auch etwas aus zu deinem Verständnis von der universellen Spiritualität oder wie du sowohl die Traditionen als auch die gegenwärtigen Lehrer ansiehst, dass Menschen einfach hier gewisse Funktionen einbringen, um diese universelle Spiritualität zu öffnen. Und es ist ja unzweifelhaft, dass Eckhart Tolle als millionenfacher Bestsellerautor, wie immer man jetzt darüber reden mag, diese Dimension des Jetzt in den Mainstream gebracht hat, wie was er
keiner sonst. Das ist so. Das, finde ich, hat eine Funktion in der Welt im Moment.
Und welche Funktion hat Ken Wilber?
Ja, Ken Wilber hat die Funktion, dass wir, wie soll ich sagen, nicht fehllaufen. Also ich finde, für mich hat er eine wichtige Funktion gehabt in Bezug auf Bewusstseinsstufen und Bewusstseinsdimensionen, da klar hinzuschauen, was ist. Das finde ich enorm wichtig für die Spiritualität, das zu verstehen. Denn wenn du die Bewusstseinsdimensionen erfährst, aber dich nicht entwickelst in den Stufen, kann es eine Katastrophe sein. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann finde ich natürlich, dass die vier Felder auch sehr wichtig, um ein größeres Bild zu bekommen. Ich finde auch, und das hat mir nochmals gefallen im Buch auch von Amir, weißt du, wie er das beschrieben hat mit dem Islam auch, mit seinen Erfahrungen, wie er das erzkonservativ erlebt hat, dass man das versteht und wie sich das, wie soll ich sagen, verfeinern kann, wenn du weiter und tiefster wächst im Verständnis, was zum Beispiel die Sufi wirklich meinen. Also da finde ich, da finde ich ihn eine sehr, sehr große Hilfe.
Und er ist natürlich auch ein Übersetzer von Mystik in eine wissenschaftliche Öffentlichkeit,
kann ja, man das so sagen? Ja, das ist wichtig, was du sagst. Ich sehe ihn ja vielmehr als Pandit. Ich sehe ihn nicht als spirituellen Lehrer.
Er nennt sich ja auch so.
Genau. Also manchmal wird da so gemunkert und so, aber er ist für mich ein Pandit und er bringt die Wissenschaft und die Spiritualität in eine Nähe, die ich hochinteressant finde, weil das ist wichtig. Ja.
Jetzt ist mir in deinem Buch auch eine Abwesenheit aufgefallen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Eine, die ich besonders ansprechen möchte, einfach weil es mich interessiert. Es gibt ja auch so eine Entwicklungslinie, ich nenne es mal einer speziell westlichen Mystik und Spiritualität. Einerseits innerhalb der großen Kirchen, der Mystiker, aber auch so eine Unterströmung, die, ich sage einfach mal Stichwort der Rosenkreuzer, der Theosophie, Anthroposophie, all das, das auch eine Rolle spielt.
Ja, stimmt. Eben Steiner natürlich.
Was war deine Entscheidung, das jetzt nicht so zu betonen?
Ich habe keine tiefen Kenntnis davon. Ich bin zu wenig. Weißt du, ich kann über gewisse Dinge schreiben, die ich selbst mich damit tief befasst habe. Okay. Und das habe ich weder in der Anthroposophie noch in der Theosophie wirklich tief genug, dass ich mir etwas erlauben würde, überhaupt darüber zu schreiben. Aber das ist, was ich auch meine, es ist nicht vollständig, in keinster Weise.
Willst du trotzdem sagen, dass hier auch ein spezieller Beitrag für eine universelle Spiritualität?
Ja, ich denke, also Steiner, wenn ich sehe, weißt du, ich kenne weniger sein inneres spirituelles Gebäude, Gebäude ist falsch gesagt, aber so den inneren Zugang habe ich sehr natürlich, was er erzeugt hat mit dem dynamischen Landbau, mit anderen Modellen, mit einem Verständnis, wie eben Formloses und Form wirklich in einem Einklang sich bewegen können. Das finde ich absolut großartig. Nur fehlen mir da die Kenntnisse oder die Zeit auch, dass ich das vertieft genug hätte aufnehmen können.
Einfach nur, weil es mich interessiert, wie du dazu denkst, gerade auch auf Steiner bezogen, aber es trifft jetzt nicht nur auf ihn zu, da ist etwas in dieser westlich-europäischen Spiritualität, das gerade im Gegensatz zum Beispiel zu Ramana Maharshi, man könnte das fast konträr setzen, ganz auf das Ich setzt, auf die Kultivierung des universellen Ichs. Also man könnte so sagen, da ist im Osten so diese Transzendierung des Ichs als Ego und da ist etwas, das in dieser westlich-europäischen Tradition, das ist ja nicht zufällig, es hat ja alles mit unserer abendländischen Tradition, unserer speziellen Philosophie und auch vielleicht der Aufgabe der westlichen europäischen Kultur in der Weltgeschichte zu tun. Diese Betonung der, ich nenne es mal Ich-Findung, lass es mich so sagen. Erstens, siehst du das so? Und zweitens, wie willst du das bewerten? Welche Rolle spielt das? Oder willst du sagen, bist du einfach nicht so
Ja, gefasst? Es ist ja manchmal interessant, dass man da, wo man wohnt und lebt, dass diese Zugänge, das eben anthroposophische, theosophische, das hat mich nicht so fasziniert. Mhm. Aber das ist eine persönliche Dimension. Und ich finde, dass Sri Aurobindo, weißt du, Ost-West, auch mit der Mutter zusammen, auf ihre Weise natürlich schon auch sehr verbunden haben. Mhm. Also dort sehe ich das nicht ganz so, dass es jetzt nur spezifisch westlich mehr die Ich-Entwicklung universell ist. Ich würde das bei ihm also auch auf jeden Fall so charakterisieren.
Eine Sache, die bei dir immer eine große Rolle gespielt hat und auch weiterhin spielt, ist weibliche Spiritualität. Mhm. Das kommt in dem Buch mehrmals vor, mit Mystikerinnen verschiedener Traditionen. Du machst fast so einen Endpunkt mit Amma in dem Kapitel der zeitgenössischen Spiritualität. Amma ist ganz speziell. Warum die Wichtigkeit und wofür steht sie? Oder ist das jetzt ja, etwas, könnte, was ich so konstruiere?
Man könnte auch Mutter Mera nehmen, die ja gar ja. nicht so weit weg ist von mir. Ich befasse mich erst jetzt wieder neu mit Mutter Mera, wegen Sri Aurobindo auch und der Mutter, weil das sind Verbindungen. Das interessiert mich im Moment, aber als ich das Buch schrieb, ich wollte einfach erstens mal eine Frau drin haben. Schauen wir uns doch mal um. Es gibt einfach nicht so viele. Und ich weiß schon, dass zurzeit Amma ist auch umstritten. Es gibt auch ein Buch von einer Schülerin von ihr, die gewisse Dinge aufgedeckt hat. Das kann ich nicht beurteilen, aber das ist leider, bringt das immer ein bisschen einen Schatten hinein. Was ich bis jetzt geschätzt habe an Amma ist, dass sie Millionen von Menschen, ich weiß die Zahl nicht mehr, umarmt. Ja, man kann sagen, ja, was umarmt, das ist ja nichts, aber mach das mal. 3000 Leute in 3 Tagen ständig umarmen und eigentlich beten für sie, sie annehmen. Und das ist für mich, also weißt du, ich mag auch nicht so männlich-weiblich eigentlich. Das ist mir so im gängigen Sinn, ist das mir nicht wohl dabei. Aber ich denke, dass, weißt du, Mitgefühl, das ist eine, für mich hat Mitgefühl. Ich denke, dass das in der heutigen Welt einfach ganz, ganz wichtig ist. Für unsere Schritte, die wir zu tun haben und die Probleme, die wir zu lösen haben in dieser Welt. Und für mich ist das ein Stück weit diese Umarmung, wobei ich muss ehrlich sagen, ich kenne Amma nicht gut. Aber es hat einige Aspekte, die mir bei ihr gefallen. Und ich wollte einfach diese Qualität des in den Armen halten. Das hat was. Ich weiß nicht, ob du mal bei Amma in den Armen gelegen bist. Wie war denn das?
Es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Es war ein Erlebnis. Bei mir hat es gar nichts gemacht. Das ist so lustig.
Das kann ich nicht sagen.
Ja, nein, das ist interessant, weil ich habe sie kennengelernt. Und zwar hatte ich in Deutschland mit Frau Tweedy ein großes Sufi-Camp mit 500 Leuten. Und Frau Tweedy hat mich ja nachher zum Teufel gejagt, so kann man das sagen. Dann kam Amma in den gleichen Ort, genau einen Tag später, dahin dachte ich jetzt aber, Amma, Hilfe. Amma, Hilfe. Und es hat überhaupt nicht getröstet, weil ich da was zu lernen hatte. Und ich war dann mal in Indien, habe sie wieder getroffen, war wieder da. Es ist nicht mein Zugang. Aber ich wollte einfach das würdigen, weißt du? Eine ganz andere Art, wo sie Menschen erreicht.
Ich würde noch eine andere Frage zustellen. Ist eine persönliche Frage.
Ja.
Weil sie für mich in der Frage von weiblichen spirituellen Lehrern eine große Rolle spielt.
Ja.
Das ist die Vimala Thakar. Die Schülerin von Krishnamurti, die hier
wenig bekannt ist,
auch eine ganz andere Farbe hat.
Ja.
Als damals. Hast du dich mit ihr auseinandergesetzt?
Weniger, aber mit Ananda Mai Ma. Also ich habe schon, aber die habe ich halt nicht mehr erlebt und so. Und ich habe Texte von ihr gelesen und so, aber zu wenig mich wirklich vertieft darin, als dass ich weiß, dass jetzt wirklich etwas sagen könnte. Ja.
Dann lass uns einfach auch jetzt über diesen Punkt hinausgehen, von diesen Gegenwartslehrern einfach fragen, wo geht es hin, was eine universelle Spiritualität, was braucht es, was sind die nächsten Schritte? Wenn wir ein Interesse an einer universellen Spiritualität gemeinsam haben, als Teil einer globalen Kultur, ich stelle das einmal so dazu, das wird ja auch nicht monochrom sein, es wird ja nicht die eine universelle Spiritualität sein, die jetzt von Japan bis Südamerika gelebt. Was ist deine Vision? Was soll sich hier entfalten? Welche Prinzipien braucht es? Wofür möchtest du hier einen Beitrag leisten?
Ja, also das Erste ist, dass ich glaube, weißt du, die Hauptpunkte, die in allen spirituellen Traditionen erwähnt werden, wie Präsenz, Gewahrsein, Weisheit, Liebe, das ist, bleibt natürlich, das ist gar keine Frage. Dass sich das aber Spiritualität auch für mich evolutiv entwickelt, das ist nicht dieselbe wie vor 2000 Jahren, das finde ich ist auch eindeutig und klar und sollte integriert sein. Ich denke auch, dass wir Menschen auf eine Weise nochmals uns auch in der Spiritualität im jetzigen Kontext selbst weiterentwickeln im Verständnis. Also das bleibt für mich nicht gleich einfach. Das sehe ich auch an mir, wie ich begonnen habe und wie sich das weiterentwickelt hat. Das ist enorm, wie sich das geweitet hat, das eigentliche Verständnis. So, das ist mal das eine. Also die Grundlagen bleiben auch. Was dazu kommt, ist für mich noch einmal, aber das hast du auch inhärent in wirklich tiefen spirituellen Übermittlungen, ist, dass die Lebensweise wirklich in diese Weltgemeinschaft hineinführt. Also es ist nicht nur universelle Spiritualität, ich nenne das auch universelle Kooperation, was eigentlich wie von einer Münze zwei Seiten sein muss. Da gibt es einiges zu tun im Miteinander. Weil ich halt einfach erfahren habe, dass viele spirituelle Traditionen eigentlich nicht wirklich kooperieren. Ich habe sehr viele Versuche gemacht mit Zen-Leuten, mit Buddhisten, mit anderen Advaita und eigentlich war ich als Sufi, weil das ist ja nicht so populär, Sufismus, oder? Saß ich immer daneben und es wurde immer klar vermittelt, dass zum Beispiel der buddhistische Ansatz ja doch noch ein bisschen besser ist oder Advaita ist natürlich sowieso noch besser. Also eigentlich mühsam. Also es fand keine wirkliche Begegnung statt im Tiefen. Es gibt dann interspirituelle Felder, Dialoge, interreligiöse Dialoge und das ist alles gut. Aber mich interessiert ein wirkliches Lernen miteinander, wo jeder, wenn du so willst, seine einzigartige Farbe, wo das gesehen wird, sein Juwel, den er hat, und gleichzeitig, dass er aber seine Robe ablegen kann. So, dass ein leerer Raum entsteht, wo, wie heißt er jetzt? Neue?
Emerge.
Eben, damit etwas Neues emerge. Etwas sozusagen Neues entstehen.
Schöner Name, oder?
Ja, genau. Und das nenne ich dann universelle Spiritualität, aber es kann auch etwas anderes sein. Weil ich denke, wenn wir von Einheit, eine Welt, eine Menschheit, ein Bewusstsein reden, dann geht es auch in diesen Bereichen darum, dass wir eine Einfachheit entwickeln in einer Sprache, die Komplexität in sich hält und trägt. So sehe ich das.
Ich hätte noch einiges an Fragen.
Ja, das glaube ich dir.
Aber ich würde jetzt gerne einmal auch hier im Raum aufmachen, ob es einfach Fragen oder auch Dialogbeiträge von euch gibt. Für Annette und für Neusbruch Karin.
Also mich würde interessieren, wie du schaust auf das Beginn und auf das Tarot, Rosa Kana. Das ist ja von manchen Menschen, das vielleicht über die integralsten Schriften angesehen wird. Wird eure beide Einschätzung interessieren?
Über die Tarotkarten kann ich nicht so viel sagen. Die kenne ich nicht, das Yijing kenne ich sehr gut. Mit dem habe ich mich intensiv befasst, vom Tai Chi Qigong her. Und ich finde ihr Aufbau sehr spannend mit dem Wu Qi, das eine Balkenlose, dann das Yin-Yang-Zeichen. Und daraus ergibt sich diese Yin- und Yang-Striche, die dann in den 8 Urbildern sich zeigen. Das ist ja, worauf es aufbaut. Mich interessieren dort mehr die Seelenvermögen zunächst einmal. Ich arbeite mit den Seelenvermögen, die sie charakterisieren, wie Feuer und Bergsee und Berg und Erde und so weiter. Und I Ging setzt sich ja dann immer aus zwei Zeichen zusammen. Und mit denen kann man arbeiten. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten. Sie sind für mich, haben sie Spiegelfunktionen.
Ich ganz kurz unterbreche, weil ich gerade die Frage bekommen habe, deine Frage zu wiederholen, weil sie nicht im Zoom nicht gut gehört worden ist. Die Frage war, welche Rolle I Ching und die große Arkana im Tarot spielen. Das ist die Frage klar war.
Ja, für mich haben es, also so mal, verstehst du, ich glaube, dass sie den Menschen eine Hilfe sind. Manchmal wird sie auch gebraucht, wenn man sich nicht entscheiden kann für etwas, als Entscheidungshilfe oder als Spiegelung. Was gilt es speziell zu beachten? Kann hilfreich sein, so. Ich benutze es manchmal auch in meinen Seminaren in Tai Chi, wo wir mit diesen Aspekten arbeiten. Aber das ist für mich jetzt nicht, weißt du, wie die Ashtavakra Gita. Das ist für mich, oder das Tao Te Ching, das sind für mich, das ist nicht dieselbe Ebene.
Es wird ja auch als Einweihungsweg, als tiefer Einweihungsweg benannt.
Ja, das kenne ich jetzt zu wenig, das Tarot. Ich kann nur über das I Ging sprechen. Ja.
Gibt es noch was? Mike.
Ich hätte noch eine Frage, so wie du siehst, so dieser bewegungsuniversellen Spiritualität, die Bedeutung von Beziehung, also einerseits die Lehrer-Schüler-Beziehung, die ja in den Traditionen, also in den spirituellen Traditionen, wie du benannt hast, auch eine große Rolle spielen. Wie du das siehst, wie sich das verändert in der universellen Spiritualität und auch in deiner Arbeit?
Mike, dieses Kapitel habe ich nicht dran genommen. Das ist etwas, was wir dann zusammenschreiben können.
Okay. Die Frage war nach Beziehung. Ich sage es nur für die Leute, die im Internet sind. Ja, genau. Die Frage war nach der Beziehung, im Besonderen nach der Schüler-Lehrer-Beziehung.
Ja. Also, das ist ja ein größeres Thema. Und ihr habt ja da auch eure eigene Geschichte in Bezug auf das. Und das ist sicher neu zu definieren. Ich rede auch nicht von Lehrer-Schüler-Beziehung, ich rede von Wegbegleitung. Ich sehe aber das auch, wenn du so willst, weißt du, ich sehe mehr ein Bild, dass da, wo jemand für ein größeres oder tieferes oder umfassendes Bewusstsein hat, sei es in einer spirituellen Methode, sei es in einem äußeren Wissen, der soll den Raum bekommen. Also ich sehe das mehr in einem Zusammenwirken, aber gleichzeitig, also das grüne Meme interessiert mich nicht. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Wo dann wieder alles gleichgeschaltet ist. Und ich glaube, da sind wir erst am Lernen, wie eben Kollaboration oder Kooperation eben erst wirksam werden kann in diesen Bereichen. So.
Noch etwas direkt an unsere Zuschauer auf Zoom. Wenn ihr Fragen stellen wollt, ihr könnt die Chat-Funktion auch nutzen und euch einfach in den Computer reinschreiben, dann kann ich sie der Annette vorlesen. Also wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie in den Computer hineinschreiben und ich würde sie hier vorlesen. Gibt es hier bei euch noch Fragen, Anmerkungen?
Du hast ja vorhin schon ein bisschen ausgeführt, dass dieses ganze Thema universelle Spiritualität dich besonders interessiert, auch unter dem Blickpunkt, was bedeutet das für die praktische Umsetzung? Vor ein paar Wochen warst du ja gemeinsam mit Charles Eisenstein in Zürich auf einer Veranstaltung, dem das ja auch ein großes Anliegen ist.
Universelle Spiritualität.
Aus der Verbundenheit die Welt sozusagen neu aus dieser tiefen Verbundenheit zu betrachten und herauszufinden, was würde das denn bedeuten, wenn wir wirklich als Paradigma unseres Lebens immer aus dieser Verbundenheit überhaupt anfangen würden zu denken. Das ist ja schon ein großer Schritt. Wie ich dich verstehe, bringst du das, ist dein Ansatz, das noch stärker aus der spirituellen Sicht
überhaupt erst mit in die Welt zu bringen und das als Thema durch dieses Buch zu thematisieren. Magst du das noch ein bisschen ausführen, in welche praktischen Auswirkungen du dafür siehst, was das bedeuten
kann? Also zuerst mal, Verbundenheit heißt für mich immer noch, dass Teile da sind und die verbunden werden müssen. Für mich ist eigentlich ein Bewusstsein die schon immer bestehende Einheit vor jeglicher Verschiedenheit ist der Boden. Und das unterscheidet sich von Verbundenheit. Weil es eins ist. Weil Verbundenheit ist noch eine Distanz drin, also nur zum Sagen. Das ist ja, ich habe Bezug, ich verbinde. Zwei, etwas, was geteilt ist. Und das ist für mich sicher noch einmal eine andere Dimension in der ganzen Diskussion. So, das ist das eine. Aber weißt du, wenn du eins bist, wenn das nicht einfach, dann ist einfach die Flüchtlingsfrage, alles, was geschieht in dieser Welt, ist eben in dir, mit dir, durch dich hindurch. Und das bewegt dich, wenn du das zulässt. Du kannst gar nicht anders, als wenn du so willst, deine Gabe mehr und mehr in den Dienst des Ganzen stellen. Das ist für mich ein natürlicher Prozess. So sehe ich das. Und weißt du, Spiritualität, ich sehe das gar nicht als etwas Getrenntes von eben in Verbindung mit allem Leben oder meditieren. Das ist eine einzige Bewegung des Seins und Werdens. So verstehe ich das. Oder? Und darum kann ich auch gut mit dem Charles, wenn er so dieses Anliegen hat, oder mit anderen Menschen, die auch in diesem Strom sozusagen von einer Welt, eine Menschheit, ein Bewusstsein in diese Richtung gehen. So sehe ich. Und dann gibt es Menschen, die mehr an der vorderen Front arbeiten, im grobstofflichen Bereich, Friedensverträge machen, dies und jenes. Dann gibt es Menschen, die mehr im subtilen Bereich arbeiten, das heißt eher verborgen, eher auf der energetischen Ebene. Und es gibt Menschen, die sehen wir überhaupt nicht, aber die bewirken sehr viel, weil mich interessiert auch herauszufinden, was wirkt wirklich in dieser Welt. Wo beginnt es eigentlich? Die Wirkkraft. Und da ist Aurobindo wieder großartig. Weil, ja.
Jetzt haben wir eine Frage, die uns, ich lese sie mal vor. Die Frage ist von Roman Angerer und die heißt: Inwieweit ist das Solipsismus? Können Sie eine Perspektive einnehmen, in der es mehr als ein Bewusstsein gibt? Bewusstseinspluralismus.
Also wie ich es definiere, spielt mir überhaupt keine Rolle.
Ich glaube, die Frage zielt ab.
Ich verstehe. Sag nein.
Dass du immer von einem Bewusstsein sprichst letztendlich. Ob es hier nicht auch die Perspektive, dass es mehrere Bewusstseins gibt, wichtig ist. Und wie würdest du das sehen?
Ja, also es ist jetzt vereinfacht, sage ich, das eine Bewusstsein, man könnte sagen, Turiya. Man könnte sagen, das Bewusstsein plus Tagesbewusstsein gibt eben das, was wir im Alltag leben. Bewusstsein plus Träume sind das Traumbewusstsein. Und dann gibt es Tiefschlafbewusstsein, Bewusstsein. Und das, was am Morgen weiß, ich habe irgendwo tief geschlafen. Wenn wir das nehmen und hinter all das und durch alles dahin hindurchscheinend wirkt, könnte man sagen, das ist das reine Bewusstsein. Ob wir dann, nach meiner Ansicht, enthält das diese, zumindest diese vier Perspektiven oder diese vier Frequenzen oder drei Frequenzen. Aber ich denke im Großen, was wir heute als ein Bewusstsein nennen, das Bewusstsein, das reine Bewusstsein, Präsenz, Gewahrsein, wie immer wir das bezeichnen wollen. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Wir haben Halbzeit auf unserer Erde. Das kann noch ganz viel sich weiterentwickeln. Und dann reden wir vielleicht von seiner verschiedenen Bewusstseinsebenen.
Jetzt sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer Stunde.
Gut.
Eine Frage habe ich mir jetzt ganz für den Schluss noch aufgehoben und die geht ein bisschen in die andere Richtung von dem universellen Bewusstsein. In diesem Ringen um ein universelles Bewusstsein oder um eine universelle Spiritualität, die du hier ansprichst und in dem Buch anschaust, was ist der besondere Impuls, der von Annette Kaiser kommt? Was würdest du sagen, das ist meine Farbe, das ist mein Ton, den ich anschlage. Das ist das, was ich hier einbringen möchte.
Eine tiefe Liebe für alles, was ist.
Dann würde ich das auch gern genau so stehen lassen.
Gerne.
Danke dir.
Gerne, schön.
Danke.